Markus, die Bühne sieht heute völlig anders aus. Kannst du das irgendwie erklären?
Könnte eine Gardine liegen.
Und daran, dass die Bühne zwar rechteckig ist, aber im falschen Winkel dasteht und LED unten drunter steht.
Da trüben dich deine Augen nicht.
Dann lass uns erstmal Musik machen, bevor wir dieses Mysterium aufklären.
Und damit herzlich willkommen bei Ein Pott voller Helden, dem mittlerweile nicht mehr wöchentlichen Probensausen-Podcast des Heldentheaters e.V. in Friedberg. Denn die Dinge haben sich ein kleines bisschen gewandelt. Die Premiere liegt hinter uns.
Und dein Wohnzimmer und der riesengroße Fernseher, auf dem wir jetzt die James Stewart-Verfilmung von Harvey schauen werden, vor uns.
Richtig, denn der Proben sind genug gewechselt. Das Stück wurde aufgeführt. Ihr habt es alle in der letzten großartigen Podcast-Folge gehört. Nochmal Dank an alle, die mitgemacht haben. Dachten wir uns heute als kleines Bonbon, als kleine Stütze oder als kleine Erweiterung zu unserem Theaterstück, ziehen wir doch mal den Vergleich zwischen den Medien, Theater und Film.
Haben wir bei Arsen und Spitzenhäubchen ja auch gemacht. Da gab es allerdings keine 6 Hände voll Folgen des Podcastes vorher. Da war es noch in deinem alten Filmpodcast. Mhm. Weißt du noch, zu welchem Zeitpunkt wir das geschaut hatten? War das auch nach der Premiere und vor der Aufführung? Es war komplett danach, ne?
Nein, es war vor der Premiere. Die Folge kam eine Woche vor der Premiere raus damals.
Oh, stimmt. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Wir waren aber recht wenig beeinflusst davon, ne?
Eigentlich gar nicht. Wir hatten eigentlich einen guten Flow damals in Arsen schon drin gehabt und kamen auch relativ schnell zu der Einsicht, dass Arsen und Spitzenhäubchen, so wie es in der Verfilmung mit Gary Grant dargereicht wurde, gar nicht für die Bühne umsetzbar war, weil das, was anders war, sehr viel mit Tempo, mit Schnitt auch zu tun hatte, dass wir das gar nicht so umsetzen konnten, aber halt auch mit Personal, denn der größte Unterschied war ja eine ziemliche wüste, wilde Schlägerei, die wir so bei Arsen nicht hätten umsetzen können, die wir auch jetzt bei Harvey nicht hätten umsetzen können, wenn es nötig gewesen wäre. Deswegen haben wir uns da eigentlich wenig beeinflussen lassen, aber...
Genau an die Szene musste ich auch gerade denken. Viel, viel mehr Polizisten als damals bei uns und das lebte natürlich in dieser Situationskomik sehr von den Kameraeinstellungen und das wäre ja einfach nur eine Keilerei auf der Bühne gewesen. Aber es geht ja nicht um Arsen und Spitzenhäubchen, es geht um Harvey und auch nicht um Cary Grant, sondern es geht um James Stewart als Elwood P. Dowd. Der Worte sind genug gewechselt, lasst nun Harvey folgen. Mach an die Kiste.
Elwood P.
Does Elwood see anybody these days?
Oh, yes, Aunt Ethel. Elwood sees somebody.
Yes, Aunt Ethel, he does.
And now, Aunt Ethel, I'd like you to meet Harvey. Harvey, you've heard me speak of Aunt Ethel Chauvenet. She's one of my oldest and dearest friends.
Who's Harvey?
A white rabbit, 6 feet tall.
6 feet?
6 feet, 3.5 inches. Now, let's stick to the facts.
Harvey lives at our house. Elwood buys theater tickets and railroad tickets for both of them.
Well, I'll be swizzled.
Well, anyway, I was walking down along the street and I heard this voice saying, "Good evening, Mr. Dowd." Well, I turned around and here was this big 6-foot rabbit leaning up against a lamppost. I thought nothing of that because when you've lived in a town as long as I've lived in this one, you get used to the fact that everybody knows your name.
Perhaps they neglected to tell you at medical school that a rabbit has large pointed ears. Do you know what you've done? You've allowed a psychopathic case to walk out of here and roam around with an overgrown white rabbit. This sister of yours is at the bottom of a conspiracy against you. She's trying to persuade me to lock you up today. She had commitment papers drawn up. She has your power of attorney and the key to your safety box. And she brought you here.
My sister did all that in one afternoon. That Vita certainly is a whirlwind, isn't she?
It's a warm-hearted tale that proves there's no power like the power of the imagination.
I'll never be happier, Mr. Dowd. I know it.
Hey, this rabbit gag must be a good one.
Stock up now on this Oscar-winning classic the whole family will enjoy.
Oh, der Bildschirm ist aus. Wir gehen, nein, nicht nach Haus. Wir bleiben erst nochmal hier auf meiner Couch sitzen und wie ziehen wir das Ganze jetzt auf? Bevor wir gleich darüber reden, was uns an dem Film jetzt gefallen hat, nicht gefallen hat, wo die Unterschiede liegen, lass uns doch mal so einen kleinen Fahrplan festlegen, welche Schwerpunkte wir hier so bei unserem Vergleich zwischen unserem Theaterstück und unseren Darstellenden auf der Bühne im Vergleich zu der klassischen, wahrscheinlich auch bekanntesten Verfilmung, die es da draußen gibt, ziehen können. Also der Vollständigkeit halber, bevor die eine gleich losgeht, wir hatten noch weitere Verfilmungen zur Wahl. Also eigentlich gab es noch zwei, die ich für interessant gefunden hätte. Es gibt noch mehr. Es gibt eine von 1970 mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle.
Und mit Harald Junge.
Von 1985. Die hätte mich fast noch mehr interessiert, beziehungsweise die hätte ich als zweiten Favoriten gehabt, wenn ich ihrer irgendwie habhaft geworden wäre.
Vor allen Dingen hätten wir dann einen wirklich passionierten Trinker gehabt, der den Elwood P. Dowd sehr lebensnah hätte spielen können.
Ich gehe davon aus, er hätte sich in Stimmung gebracht.
mit Sicherheit. Ja, kleiner Fahrplan. Lass uns doch erstmal über die verschiedenen Rollen sprechen. Ob sie unterschiedlich angelegt sind, ob sie ähnlich angelegt sind, dann könnten wir uns über die Beziehungen mal kurz unterhalten, die die ein oder andere Konstellation vielleicht anders im Film als auf der Bühne lebt. Und dann, ja, das Unvermeidliche. Gibt es Szenen, die gestrichen sind? Gibt es Dialoge, die fehlen? Oder ist vielleicht im Film sogar was, was auf der Bühne nicht zu finden ist und auch im Skript nicht zu finden ist?
Wir werden noch relativ offen darin sein, um auch mal zu sagen, dass uns vielleicht im Film besser gefallen hat als auf der Theaterbühne. Also ohne Kritik an unseren Darstellenden üben zu wollen, aber gleichzeitig auch mal überlegen können, ob uns das ein oder andere vielleicht auch noch für die letzten drei Aufführungen, die uns noch bevorstehen, noch inspirieren könnten, irgendetwas zu ändern.
Weißt du, was richtig krass ist? Es findet an der falschen Stelle statt. Ist dir das aufgefallen? Ja, das Originalstück findet 343 Temple Drive statt und wir sind 348 Temple Drive. Das ist nicht nur auf der anderen Straßenseite, das ist auch ein paar Häuser weiter.
Liegt wahrscheinlich am Location Scout, der kein richtiges Haus gefunden hat, also mussten sie es auch anpassen.
Wahrscheinlich, genau. Ja, was ist denn so dein Grundeindruck?
Der Film gibt sich deutlich dramatischer, als wir das Theaterstück interpretieren.
Genau, es ist weniger Komödie, das empfinde ich auch so. Also selbst diese Szenen, wo er auf Harvey trifft, selbst die Szene, wo Mrs. Chauvenet auf Harvey trifft, hat in meinen Augen die ganze Zeit immer noch so eine tragische Komponente. Also so der arme Kerl, der einen Hasen sieht und alle aus der Gesellschaft vergrault, inklusive der Tante Ethel, die ja eigentlich nur seinetwegen gekommen ist. Da gab es keinen so auf tatsächlich Schmunzler angelegten Moment.
Eher weniger. Zumindest hat dieses Gefühl sich auf mich so übertragen, ist, dass der Streifen mehr die Fremdscham, die man dabei empfinden könnte, auch auf uns übergehen soll, während wir doch sehr darum bemüht sind, ja die Lacher zu forcieren.
Ja, und also jetzt gerade so die Anfangsszene im Film, wo nacheinander alle Menschen diese Gesellschaft verlassen, das bekommt man bei uns im Theater ja nicht mit, weil es alles offstage passiert. Aber da bekommt das schon so eine fiese, auch zwischenmenschlich fiese Komponente.
Ich würde es eher tragikomisch nennen, weil ich habe sofort Mitleid mit
eben. Ich würde das komisch tatsächlich schon weglassen. Also ich finde, das ist alles so sehr, da lehnen Menschen jemanden ab, nur weil er so einen Spleen hat, obwohl er doch eigentlich so ein ganz, ganz freundlicher Mensch ist. Das war für mich als Elwood-Darsteller schockierend ein Stück weit, weil in meinem Befinden, ich ziehe durch die Kneipen und ich ziehe die Leute aufgrund meiner Andersartigkeit an, wie Elwood ja auch dann der Miss Kelly gegenüber erzählt. Die Leute kommen hin und unterhalten sich mit den Leuten und irgendwann gehen sie dann. Die kommen zwar nicht zurück, aber die sind nicht offen feindselig. Also die gucken sich diesen komischen Kerl dann schon mal an, ja, unterhalten sich mit dem, finden das vielleicht ganz amüsant. Der ein oder andere wird mit Sicherheit auch Harvey angesichtig werden, was ihn dann dazu bewegt, nicht mehr wiederzukommen. Und nehmen dann auch die ein oder andere Lebensweisheit und Botschaft vielleicht mit und kommen gerade deshalb nicht mehr zurück in die Kneipen, weil sie geheilt sind von ihren Sorgen und Nöten durch Harvey. Und hier ist es alles so voller Ablehnung.
Können wir eigentlich gleich schon den ersten Unterschied auch in der Darstellung auch schon mal gleich mit abfrühstücken. Die unterschiedliche Darstellung von dir und James Stewart von Elwood. Du hast es schon gesagt, bei uns mehr Humor, aber du spielst deinen Elwood auch deutlich selbstbewusster. Man hat immer das Gefühl, dass dein Elwood weiß, was die Leute über ihn denken, aber es interessiert ihn halt einfach nicht. Und der James Stewart Elwood, dem ist es nicht vollkommen egal, was die Leute über ihn denken. Ihm wäre es einfach lieber, wenn die Leute es akzeptieren würden, dass er da ist. Er kann es halt nicht ändern. Er nimmt es halt hin und bleibt immer so charmant verhuscht.
Ja, verhuscht ist der richtige Ausdruck. Ich habe lange überlegt, wie hat Stewart den Elwood P. Dowd von seinem Mood her angelegt. Ich dachte am Anfang, er spielt ihn tatsächlich so ein bisschen verpeilt. Und später habe ich dir im Film gesagt, ich habe so das Gefühl, der ist so auf Standgas. Der hat so dauerhaft seine 1,1 Promille. Deshalb ist er auch so ein bisschen vernuschelt und realisiert die ein oder andere Sache vielleicht nicht so. Und da ist meine Interpretation, die Art, wie ich Elwood P. Dowd spiele, schon eine ganz andere. Also ich empfinde den Dowd als wirklich ein Gentleman, der zu jedem höflich ist, zu jedem friedfertig ist. Selbst wenn der Wilson ihn angreift, ist er immer noch sehr, sehr höflich. Aber das aus diesem Bewusstsein heraus, ein Gentleman zu sein und nicht aus so einer, wie du es schön gesagt hast, verhuschten Attitüde.
Ja, eine Besetzung kann aber halt auch viel ändern. Nehmen wir jetzt mal die Szene mit Wilson, in der er aggressiv gegenüber Elwood ist. Wenn ein Wilson dir gegenüber aggressiv ist, der nun mal gebaut ist, wie du gerade aktuell gebaut bist in deiner Trainingsform, dann erwartet man von dir, dass du sowas halt auch selbstbewusst und in sich ruhend gestärkt gegenübertritt, während ein James Stewart, das war ja meine erste Überraschung zu Beginn des Films, ich war mir jetzt James Stewart bewusst, ich bin durchaus Filmfan, aber ich gebe natürlich zu, ja, Filme in der Zeit getreten, wo ich nicht so viel gesehen habe, aber das, was ich kenne, ist mir nie aufgefallen, dass dieser Mensch ein 1,90 Meter großer Schlacks ist, extrem schlank, trotz Kraft seiner starken schauspielerischen Präsenz hätte er es nicht so rüberbringen können, als ob er angstfrei einem Menschen, der ihm was antun will, gegenübertreten könnte.
Ja, und Wilson, der ihm gegenübertritt, ist schon ein sehr robuster Kerl. Also ich glaube, den größten Vorteil, den James Stewart hat, hat die Robustheit von dem Wilson-Darsteller auf jeden Fall Parodi entgegenzusetzen gehabt.
Da können wir dann gleich drauf kommen, wenn wir mal unseren Vergleich zwischen dem Darsteller ziehen und unserem Simon als Wilson, bevor wir da jetzt zu sehr durcheinander kommen.
Ich hierher setze, um sich mit diesem weißen Hasenvieh abzugeben.
Warum nicht, Harvey war ja hier. Zuerst hatte Dr. Chumley, glaube ich, ein bisschen Angst vor Harvey, aber die Angst wich der Bewunderung, als der Abend so verrann. Das ist wirklich eine schöne Redewendung. Wenn Sie gestatten, möchte ich sie wiederholen. Als der Abend so verrann.
Und wenn Sie es mir gestatten, Mr. Dowd, werde ich Sie jetzt einmal zu Brei schlagen. Also hören Sie, Sie haben irgendwas mit Dr. Chumley gemacht und ich will wissen, was.
Nein!
Loslassen!
Nein! Thomas! Wilson! Hör doch auf!
Ich werde es zeigen. Lass mich hin zu dem
Karastik.
Dieser Bursche, dem schwarzen Schädel.
Das ist
Mr. Cracker, darf ich für meine Freunde Fürsprache einlegen? Jugend schäumt leicht über, aber das legt sich ja mit der Zeit.
Ist gut, Mr. Dowd. Also lass sie los. Wenn Mr. Dowd für sie birgt, ist die Sache in Ordnung. Wenn Sie noch mal versuchen, ihr Krach zu schlagen, mache ich Rührei aus Ihnen.
Abwarten.
Jetzt weiter, Takt. Ich finde den Abend so anregend und
es war auch spannend, diese Elwood-Interpretation. Ich bin natürlich ein Stück weit voreingenommen. Ich finde meinen Elwood cooler.
Cooler, ja, cooler ist er auf jeden Fall. Aber dein Elwood hätte nicht in diesen Film gepasst.
Nee, aber ich muss auch sagen, er ist more flirty, der James Stewart Elwood. Also er geht ja wirklich voran. Auch was so Kelly anbelangt, da ist er ja schon sehr, sehr offensiv. Das war spannend, aber ich würde das in der heutigen Zeit auch nicht mehr so anlegen. Weil,
ja, aber gerade in diesem Moment, wenn es zu diesem Missverständnis kommt zwischen Sanders und Kelly und ihm, wo er sagt, solche Missverständnisse sind ja der Ursprung tiefgehender Freundschaften, habe ich bei ihm so ein bisschen dieses Gefühl, weil er spielt mit seinen Fingern in seinem Gesicht so rum und guckt so ein bisschen treuherzig doof. Da schwingt so eine gewisse Traurigkeit mit. Ach schade, ich hätte es auch mal gerne bei ihr versucht.
Ja, da ist aber auch sehr viel offener. Also zumindest in unserer Übersetzung und auch so, wie ich es auf der Bühne mache, er macht es nicht so offenkundig, dass er glaubt, dass Kelly und Sanderson am Nachmittag gerade irgendwie was Inniges hatten. James Stewart schon. James Stewart sagt ja dann ganz direkt, oh ja, sowas ist dann häufig der Beginn warmer Freundschaften oder guter Ehen. Also er nennt es ja dann wirklich beim Namen, sodass es der Letzte auch kapieren muss. Und da wird es ein bisschen nebulös, so wie ich diese Szene interpretiere. Auf der Bühne haben Sanderson und Kelly in diesem ganzen Dialog dieses Missverständnis nicht verstanden, was sie ausgelöst haben, was der Elwood dann tatsächlich glaubt, was zwischen ihnen vorgefallen ist.
Aber da ist der Film ja sowieso deutlich more in front. Er lässt ja keinen Platz zum Interpretieren. Er spricht ja wirklich alles aus.
Genau.
Da kommen wir nachher nochmal zu ein paar Kleinigkeiten, die wir dann nochmal aufsehen können, wo halt Sachen, die im Theater oder der Interpretation des Zuschauers überlassen werden, hier deutlich ausgesprochen werden, dass da keine Zweifel mehr übrig bleiben.
Kommen wir zu Vita.
Vita Louise Simmons.
Oder Vita Louise Simmons, wie der Film sagt.
Ja, der größte Unterschied ist schon mal der Altersunterschied. Josephine Hull war zu Zeitpunkt der Dreharbeiten schon 73 Jahre alt. Das hat unsere Claudi noch nicht auf dem Kerbholz.
Nein, absolut nicht. Dafür ist doch die Myrtle May und der Elwood im Film tatsächlich von den Schauspielerinnen her nur 3 Jahre auseinander. 3 Jahre. 42 und 39?
Genau so war's.
Genau, James Stewart, 42. Und wie heißt die Schauspielerin?
Victoria Horn.
Victoria Horn, die dort sehr horny auf Wilson war. Aber da kommen wir später dazu.
Auch da kommen wir später. Immer dieses Foreshadowing, da wird es noch eine ganze Menge von geben.
Bleiben wir bei Vita. Auch hier, ich muss da aufgreifen, was völlig zu Recht Gerhard Kolmer in seiner Rezension zur Premiere geschrieben hat, dass das herausragende komödiantische Talent von Claudia dieser Figur wirklich etwas ganz, ganz Besonderes einhaucht. Man möchte fast schon sagen, einprustet. Da kann die, auch wenn sie einen Oscar dafür bekommen hat, Schauspielerin der Vita im Film nicht mithalten.
Ich finde es unfair, das jetzt zu vergleichen, weil hier die Unterschiede mit am größten sind. Wir haben es schon während des Filmschauens mal miteinander besprochen. Die Interpretationen sind hier auch wieder anders und hier sogar grundlegend anders. Während Claudi, du hast gesagt, Komik mit hineinbaut, sehr offensive Komik, Situationskomik, lässt die Filmbieter das eigentlich komplett missen, denn bei ihr ist die pure Verzweiflung an der Situation in jedem Moment zu sehen. Also sie steht wirklich selber kurz am Rande des Nervenzusammenbruchs, was Claudi natürlich auch unterbringt, aber immer mit einer auf einer Pointen ausgerichteten Note. Während das hier komplett frei von Humor ist, wenn, dann sind es halt Wortspiele oder Situationen, die sich aus den Verwechslungen heraus irgendwie ergeben. Aber es ist nie eine frontale Humoroffensive, die von ihr gespielt wird.
Und das macht natürlich auch die Fehldiagnose von Sanderson dann ein Stück weit nachvollziehbarer, weil er Vita durchaus so durch den Wind, wie sie ist, für behandlungsbedürftig halten könnte, während unsere Vita ihm ja wirklich zum Opfer fällt.
Oh, Hilfe! Oh nein, Herr Doktor, Sie glauben doch hoffentlich nicht, dass ich immer so zappelig bin wie heute, aber diese Sache fällt mir wirklich nicht leicht.
Natürlich, diese Dinge sind doch gar nicht so leicht für die Familie des Patienten. Wollen Sie sich nicht setzen, Mrs. Simmons?
Danke sehr.
Wann sind Ihnen denn zum ersten Mal gewisse Eigentümlichkeiten an Ihrem Bruder aufgefallen?
Wissen Sie, als Baby war Elwood vollkommen normal, das weiß ich, bis ich mich dann um ihn kümmerte und ihn in Pflege nahm. Babys können sie dauernd pflegen, das wissen Sie ja. Aber er hatte sich irgendwie sehr verändert, fand ich, als Mutter gestorben war und wir uns wieder sahen. Myrtle May und ich sind damals aus Baltimore gekommen, um bei Elwood zu wohnen. Ich dachte gleich,
Dass er was? Regen Sie sich doch nicht auf. Lassen Sie sich Zeit. Sie müssen erst ganz ruhig werden. Ich warte so lange.
Doktor, alles, was ich Ihnen jetzt erzähle, bleibt doch ganz unter uns, nicht wahr?
Mrs. Simmons, ich bin kein Reporter. Ich bin Psychiater.
Ja, selbstverständlich. Also erstens einmal, Elwood trinkt. Mhm.
Ab und zu?
Ab und zu? Ich frage Sie, empfinden Sie es vielleicht als ab und zu, wenn sich ein Mann von früh bis spät in den allerverrufensten Kneipen und Bars herumtreibt? Und Abend für Abend die unmöglichsten Menschen zum Essen mit nach Hause schleppt? Ja, wenn Sie das nur ab und zu nennen, Doktor, dann weiß ich allerdings nicht, was ab und zu eigentlich ist.
Verzeihung, ich
hatte schön. Keineswegs Wilson.
Wilson, gespielt von Jesse White. Kurze Frage, du hast den Film gesehen, wie alt schätzt du den Darsteller?
Oh, ganz schwer zu sagen, Anfang 40?
Na, bist du 33.
Echt? Okay, krass. Dann also hat er auf jeden Fall ein bewegtes Leben schon hinter sich.
Nur 4 Jahre älter wie unser Wilson Simon, der ja auch als 19-Jähriger noch durchgeht.
Ja.
Das war als Kompliment gemeint, Simon. Der ihn aber halt auch komplett anders anlegt. Aber das haben wir ja schon während unserer Proben im letzten halben Jahr gemerkt, dass wir unseren Wilson komplett umgemodelt, also nicht komplett, aber weitgehend umgemodelt haben. Ja,
also der Wilson dort ist halt wirklich so ein Haut drauf. Ein völlig selbstbewusster Mensch, der auch diese offene Sprache, die Elwood ja immer wieder mal gerade in Gegenwart von Miss Kelly zur Kritik werden lässt, der stürmt halt selbstbewusst in die Gänge, der räumt aus dem Weg, was ihm im Weg ist. In der einen Szene holt er noch so einen Totschläger aus der Schublade, falls Elwood ihm krumm kommt, um ihm eins überziehen zu können. Und genauso offensiv, wie er mit den Patienten umgeht, er schnappt sich ja Vita dort im Dahliengarten und legt sie sich über die Schulter und trägt sie zappelnd nach oben.
So ziemlich die einzige offensive Humorszene mit Vita, aber wo natürlich auch jeder Witz zu Lasten von Wilson.
Sie wollte sich jemanden bringen, der bei euch da drin ist.
Aha.
Sagen Sie mal, Meister,
ja?
Ist es nicht gefährlich für mich hier zu warten? Ich meine, da sind doch keine Gitter vor den Fenstern.
Brauchen wir nicht. Wenn bei uns mal einer aus dem Fenster klettert, geben wir Alarm, wie beim Großfeuer. Na, mein süßer Schneck? Hübsche Blümchen sind die für mich?
Für Sie ganz bestimmt nicht. Die sind für meinen Bruder Elwood, der mag Ranunkeln so gern.
Natürlich. Wollen Sie nicht ein bisschen reinkommen? Da dürfen Sie Blumen von der Tapete abpflücken.
Nein, danke vielmals. Die hier genügen wir schon. Guten Tag.
Nicht so hastig. Kommen Sie mal, junge Frau.
Nein, wirklich
nicht. Da ist ein netter junger Mann, der will dir was ins Ohr flüstern.
Nein, ich will nicht.
Nein?
Ich will nicht. Lassen Sie mich los. Nein, lassen Sie mich los. Hilfe, Hilfe. Polizei, Polizei.
Was willst du denn mit der Polizei, mein Mausenschwänzchen? Ich bin doch der Polizeipräsident.
Lassen Sie mich los. Ich bin eine anständige Frau.
Oh, selbstverständlich. Nur mal friedlich. So, die Post geht ab.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lassen Sie mich los.
Ja, das würde einfach für den Simon nicht passen. Nicht passen deshalb, weil es ist jetzt seine erste Rolle, die er bei uns spielt, auf der großen Bühne spielt. Ich glaube, es ist für eine erste Rolle, es ist spannend, sowas so interpretieren zu können, dass das einfach irgendwo matcht mit dem, was man an Fähigkeiten und Fertigkeiten jetzt gerade zur Verfügung hat. Wenn die Jahre vergehen und mehr Erfahrung auf der Bühne gesammelt worden ist, mehr Probenerfahrung gesammelt worden ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man auch den Simon als genau denselben Wilson anlegen könnte.
Richtig. Und in der Interpretation ist auch der große Unterschied, dass unser Wilson seine Arbeit im Sanatorium als Passion sieht. Ob es eine gesunde oder eine ungesunde ist, das müsst ihr auf der Bühne nachholen. Oder das habt ihr auf der Bühne hoffentlich gesehen. Für unseren Wilson hier in dem Film ist das ein Job.
Ja.
Es ist ein Handwerk. Es ist keine Kunst, es ist ehrliche Arbeit, es ist ein Knochenjob, mit dem er sich seine Brötchen verdient, die er aber halt auch gewissenhaft durchführt.
Ja, da haben wir mit dem Simon allerdings auch etwas herausgearbeitet, was ich persönlich ein Stück weit cooler finde, weil es die Figur spannender macht. Im Stück ist diese Beziehung zwischen Wilson und Chumley, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung, er kommt halt mit einem lockeren Spruch rein und sagt, na Chef, und alles in Ordnung, und holen Sie einen Wagen? Ja, ich hole einen Wagen. Und unser Wilson himmelt ihn ja wirklich wie eine Vaterfigur an. Er ist ja so der Stern, nach dem er sich ausrichtet. Mhm. Ich denke jetzt gerade an dieses wirklich von Simon genial gespielte Moment, wo der Chumley sagt, ich muss jetzt etwas machen, was ich seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht habe. Ich muss mich auf die Jagd nach einem Patienten machen. Und dann steht er wie so ein kleiner Schuljunge, dem man gerade die Schultüte in die Hand gedrückt hat mit lauter Süßigkeiten, steht der Simon als Wilson dann daneben und du merkst ihm richtig die Freude an. Jetzt kann er mit Dr. Wilson endlich mal einen Patienten mit Dr. jagen. Mit Dr. Chumley endlich mal einen Patienten jagen. Das finde ich cool.
Gut, dass du mir das erklärst, denn in diesem Moment wird meine Figur ja gefeuert und ich gucke eigentlich immer nur betrüppelt auf den Tisch vor mir. Ich habe das noch nie gesehen. Simon, ich gebe mein Bestes, bei der nächsten Aufführung meine Augen in deine Richtung zu.
Sanderson.
Dr. Thomas Sanderson.
Ja, die Vornamen. Wie heißt der Gaffney? Ach, kommen wir später drauf.
Ja.
Ja, Thomas Sanderson. Aber er heißt bei uns im Stück Lyman Sanderson. Mhm. Und im Film, im Original, heißt er nicht Thomas,
sondern... Ich müsste es jetzt nochmal nachrecherchieren. Ich meine irgendwas wie Herman oder irgendwas in der Richtung.
Ein Mann, hunderter Namen. Aber es ist auch ein Mann mehrfacher Charaktere. Also ich glaube, der Sanderson in der ersten Hälfte im Film ist unserem Sanderson recht ähnlich. Er ist sehr von sich überzeugt. Er haut seine Diagnose raus, weil er sicher ist, diese Diagnose für Vita ist die richtige. Sie braucht die Behandlung. Er fährt genauso Kelly über den Mund. Er lehnt sie allerdings in der ersten Hälfte vollständig ab. Also lässt sie völlig, völlig abblitzen. So diese Geschichte, die wir im Theater haben, wo sie von einem vergangenen Abend erzählen, wo sie beide mit verschiedenen Partnern in einem Tanzlokal waren. Die kommt komplett gar nicht vor.
Die gab es im Film überhaupt nicht.
Richtig. Deshalb gab es auch überhaupt keine Möglichkeit, da so die Beziehung zwischen diesen beiden sich anbahnen zu lassen. Das geht alles rein von Kelly aus, die ihn anhimmelt.
Ihn komplett anhimmelt. Durchaus altmodisches Frauenbild, das halt hier gezeigt wird.
Aber, definitiv, ja.
Aber Sanderson, wie du schon gesagt hast, er ist nicht der, der das ausnutzt, sondern er schnallt es halt einfach nicht, weil er nur den Job im Kopf hat.
Genau, er sieht völlig nur den Job. Wir haben unseren Sanderson ja so angelegt, dass er das schon in sich hat, aber seinen Willen, den Job richtig gut machen zu wollen, überlagert das, unterdrückt das. Und bei diesem Sanderson habe ich das Gefühl, der ist sich dessen überhaupt nicht bewusst. In keiner Weise.
Der ist halt einfach auch noch jünger und hat noch ganz andere Ziele. Ich meine, wir mussten es ja auch im Theaterstück ein bisschen ummodeln. Laut Drehbuch ist Sanderson 27, 28, aufstrebender Jungarzt, der ja auch in erster Linie seine Karriere im Feld hat. Ich kann mich noch so sehr recken und strecken. Ich gehe nicht mehr als 27-jähriger Jungarzt durch. Also haben wir ihn dann doch ein bisschen, oder ich ihn halt auch so ein bisschen auch älter angelegt als durchaus erfahrenen, auch lebenserfahrenen Arzt, der aber trotzdem in erster Linie seinen Job kennt, aber halt auch einem hübschen Rock nicht abgeneigt ist, aber halt nicht zulassen kann oder möchte, mit jemandem aus demselben Stall zu diesem Ursprungsstück stand zu fraternisieren.
Genau, weil Dr. Chumley mag es ja nicht, wenn seine Ärzte mit Angestellten fraternisieren.
Genau.
Und dann kommt der Twist, ausgelöst von Elwood in der Kneipe, in der sie dann später sind. Das ist ja auch eine Sache, die dann im Film in Charlies Taverne spielt und im Theaterstück im Sanatorium spielt, wo sie alle zusammenkommen und Kelly ihn fragt, was macht er denn eigentlich so? Dann fragt er ja, und das fand ich irgendwie sehr, sehr cool, das ist ja der Moment, wo Sanderson dann merkt, oh, da ist irgendwas. Also dieses sprechen Sie nur weiter, Ihre Stimme weckt so viel warme Momente in mir.
Ist dein Text, du musst ihn können.
Ja, und dann sagt Sanderson, in mir auch. Und dann reagiert Elwood sofort und sagt, möchten Sie tanzen? Und Kelly sagt, oh ja, sehr, sehr gerne. Und dann sagt er ja, ich tanze ja schon seit Jahren nicht mehr. Aber Dr. Sanderson, kann ich mir vorstellen, wird genau. Gerne. Und da bringt er sie ganz offensiv zusammen. Und in dem Moment, wo er merkt, Sanderson sagt, oh, ich bin auch von ihrer Stimme so angetan und er sie verkuppelt, das ist der Moment, wo Sanderson merkt, oh, tatsächlich, ich empfinde ja was für sie.
Genau, das ist sein Erleuchtungsmoment.
Und außerdem bin ich gefeuert. Und
Ich kann ja sowieso. Genau, und wir haben das ja anders angelegt. Bei mir ist es ja dann der eifersüchtige Sanderson, der das ja gar nicht ertragen kann, dass da jemand anders an seiner Schwester Kelly rumkrabbelt. Was aber auch bei uns deutlich mehr Sinn halt ergeben kann, nur dadurch, dass wir diese Szene haben, in der die beiden ja ihr kleines Powerplay abziehen.
Ja, ihr habt ja zwei Szenen vorher mit diesem,
einmal, wo wir überrascht werden, wo vielleicht beinahe hätte etwas passieren können. Und dann halt unser Aufeinanderzugehen mit dem Telefonicus Interruptus.
Telefonicus Interruptus, exakt. Ja, da haben wir uns ja was Schönes ausgedacht noch, was wir dann auch umzusetzen gedenken. Aber das soll an dieser Stelle nicht gesagt werden. Das bekommen dann nur Leute mit, die sich's anschauen. Wobei sie es auch nicht mitbekommen, weil sie dann ja vorher schon mal beim Premierenwochenende hätten reingehen müssen.
Also ihr könnt davon ausgehen, wer die ersten beiden Aufführungen gesehen hat, hat eine leicht andere Version gesehen.
Genau, zumindest an einer klitzekleinen Stelle haben wir uns überlegt, wir werden da was ändern, weil wir es im Film einfach cooler finden.
Das Harvey am Ende alle umbringt, das haben wir drin gelassen.
Wo stecken Sie endlich immer, Schwester Kelly? Ich habe Sie gesucht.
Ich war bei dem Patienten auf Zimmer 9.
Rufen Sie sofort diesen Elwood P. Dowd an. Der Zustand seiner Schwester ist ernst.
Aber Dr. Sanderson, der ist doch...
Er muss die Einweisungspapiere unterschreiben.
Aber Mrs. Simmons wollte nicht eingewiesen werden. Sie kam wegen ihres Bruders.
Natürlich kam sie deswegen. Das ist doch ein uralter Trick. Typisch für gewisse Psychopathen. Sie wusste, dass ihr Bruder sie einliefern wollte. Deshalb kam sie ihm zuvor. Verbinden Sie mich mit ihm.
Ich habe gedacht, die Frau wäre völlig in Ordnung. Deshalb habe ich ihren Bruder von Wilson auf 24 bringen lassen. Da ist er jetzt.
Sie haben den Bruder einsperren lassen? Schwester Kelly, machen Sie keine Witze. Das ist doch nicht Ihr Ernst.
Ah, ja, doch, Doktor. Ja. Ach, das tut mir aber furchtbar leid.
So, es tut Ihnen furchtbar leid. Na, ist ja prächtig. Damit wäre alles wieder in Ordnung. Das ist ja wundervoll.
Was denn?
Ach, um Gottes Willen, Schwester Kelly. Ist Ihnen klar, was Sie angerichtet haben? Ich? Dieser Daut kann uns wegen Freiheitsberaubung verklagen. Der lässt uns hier den ganzen Laden zumachen. Der Chef kriegt ja bestimmt einen Schlaganfall. Und ich fliege mit Karacho auf die Straße.
Oh nein, ich sage Dr. Chamley, dass Sie nichts damit zu tun haben. Es ist meine Schuld. Und Sie sind ein Mensch, dem ich niemals etwas Böses antun könnte. Das wissen Sie doch ganz genau, nicht wahr? Das wissen Sie, Dr. Sanderson.
Ich bin nicht in der Verfassung, mit Ihnen jetzt die Balkonszene aus Romeo und Julia zu spielen.
Dazu sind Sie offenbar seit Wochen nicht mehr in der Verfassung, Dr. Sanderson.
Sie fangen womöglich bei ihm mit der Kaltwasserbehandlung an. Gehen Sie rauf. Bitten Sie ihn, er möchte zu mir kommen. Ich bereite inzwischen den Chef vor. Vielleicht nimmt er die Sache in die Hand.
Aber was soll ich denn Mr. Dowd sagen? Was soll ich denn tun? Er wird bestimmt so wütend sein, dass er nicht mit Ihnen sprechen will.
Natürlich, Schwester Kelly, er wird schäumen vor Wut. Aber er ist immerhin ein Mann, nicht wahr?
Das ist anzunehmen. Er heißt ja Mr. Dowd.
Versuchen Sie es doch mit Ihrer bewährten Methode. Augenaufschlag, Schwung in den Hüften. Ich bin immun dagegen, aber auf manche Patienten wirkt es. Das habe ich bemerkt. Bringen Sie ihn runter, wenn Sie sich nackt ausziehen müssen.
Kelly.
Kelly, auch durch die Besetzung bei uns wahrscheinlich eine der größten Änderungen, die wir vornehmen mussten.
Findest du die Änderung so groß?
Es beginnt einfach schon mit der Typfrage. Peggy Dow im Film, süße 22 Jahre alt, blond, hübsch, adrett. Unsere Kelly, Eva, dunkelhaarig, hübsch, adrett.
Ja, aber ich glaube, sie ist jetzt nicht so krass unterschiedlich angelegt. Also ja, wie sie am Anfang den Dr. Sanderson anhimmelt, das ist schon krass intensiv. Wo ich mir dann beim Zuschauen gedacht habe, Diggi, wenn du so angeschaut wirst und es nicht raffst, dann machst du irgendwas falsch in deinem Leben.
Das wäre aber auch jetzt bei Eva jetzt unglaubwürdig, auch Kraft ihres Typus einfach. Einer Frau wie Eva nimmst du sowas nicht ab.
Tja, mein Freund, da musst du, das siehst du natürlich nicht, weil du da noch offstage bist, aber so wie sie Elwood anschaut, während er ihr Komplimente macht, da muss sie sich vor Peggy Dow nicht verstecken.
Das sei ja auch gegönnt. Wir bleiben aber mal bei ihrer Beziehung zu Dr. Sanderson, dem sie ja eindeutig klar macht, Junge, ne, hier bin ich, du kannst, aber wenn du nicht bald in die Pötte kommst.
Ja, also da ist die Kelly im Film sehr viel schüchterner, abwartender angelegt. Es gibt nur diesen einen Moment, wo sie ihm dann versucht, mal klarzumachen, dass sie was für ihn empfindet. Aber er versteht es ja so völlig überhaupt nicht. Und das ist nur eine ganz kurze Szene. Und Eva spielt sie deutlich intensiver, deutlich selbstbewusster. In diesem Setting der 50er Jahre hätte das auch eine völlig unzeitgemäße Wirkung entfaltet.
Haben Sie allein schon dadurch geändert, dass wir Sie bei uns zu Oberschwester Kelly befördert haben, während Sie hier ja eindeutig eine jüngere Schwester ist, was ja auch noch dadurch verstärkt wird, dass wir hier im Gegensatz zu unserem Theaterstück noch ein paar andere dort arbeitende Schwestern zu Gesicht bekommen.
Zum Beispiel Miss Dunphy.
Richtig.
Die wir nur telefonisch im Theaterstück haben.
Genau.
Da gibt es eine wunderbare Szene im Film. Also die fand ich großartig. Elwood ist im Zimmer, soll gerade gebadet werden. Und Miss Kelly kommt rein und bittet ihn dann nochmal runter, weil mittlerweile haben sie ja festgestellt, dass sie vermeintlich den Falschen interniert haben und die Schwester die Behandlung braucht. Dann redet er mit Harvey. Genau, Kelly sagt, sie sollen runterkommen und er sagt dann, schlecht, weil Miss Dunphy, habe ich ja vorher schon zugesagt, dass ich gebadet werde, was soll ich denn jetzt machen? Und dann spricht er halt mit Harvey und sagt, möchtest du baden? Und dann dreht sich Kelly um und sagt, also das ist total lieb, aber ich habe schon gebadet. Und dann sagt er, nein, sie meine ich doch gar nicht. Und dann fühlt sich Miss Dunphy angesprochen, weil sie Harvey auch nicht sieht, der mit im Raum ist, und sagt dann, hören Sie mal, ich bade jeden Morgen, was erlauben Sie sich? Und das war eine sehr lustige, sehr, sehr lustige Szene gewesen, so eine ganz klassische Verwechslungsszene. Das fand ich witzig.
Elwood P., hier, erlauben Sie bitte eine meiner Karten?
Mr. Dowd, ich bin Schwester Kelly, die Schwester von der Aufnahmestation im Erdgeschoss.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Schwester Kelly.
Ich auch, Mr. Dowd. Würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, mit mir in das Sprechzimmer von Dr. Sanderson zu kommen? Er möchte Ihnen gerne etwas erklären.
Ja, wissen Sie, das würde ich gern tun, Schwester Kelly, aber eben gerade war eine andere hübsche junge Dame hier und sie hat gesagt, ich möchte hier warten. Sie hat auch noch etwas von einem Bad gesagt. Ich möchte Sie nicht gerne enttäuschen. Es schien ihr sehr viel daran zu liegen.
Das war Schwester Dunphy. Sie können ruhig mitkommen, Mr. Dowd. Dr. Sanderson wird Ihnen alles erklären.
So, wir sind soweit. Aber Sie haben sich ja noch nicht ausgezogen.
Oh, das tut mir leid, Schwester Dempsey, aber Schwester Kelly hier hat mich um eine Gefälligkeit ersucht. Schwester Kelly, Sie kennen Schwester Dempsey schon?
Ja, natürlich.
Darf ich Ihnen beiden vielleicht mal einen sehr lieben Freund...
Es ist ein Irrtum passiert, wir sprechen noch darüber.
Wir machen Ihnen einen Vorschlag. Wir werden zuerst Ihren Wunsch erfüllen und dann kommen wir mit Ihnen.
Das ist bestimmt nicht mehr nötig, Mr. Dowd. Kommen Sie nur mit.
Schade, ich hätte gern gebadet. Wir könnten doch hier zusammen baden.
Ich habe heute schon gebadet.
Oh, Schwester Kelly, Sie habe ich doch nicht gemeint. Ich habe mit jemand anderem gesprochen.
Mr. Dowd, ich pflege seit vielen Jahren morgens zu baden, bevor ich zum Dienst gehe.
Angenehmer kann man gar nicht in den Tag hineinsteigen.
Bitte, Mr. Dowd.
Nein, bitte nach Ihnen.
Ja, aber Miss Kelly ist hier. Entschuldigung, Schwester Kelly, ich werde es irgendwann nochmal in mich auf.
Du hast ja noch drei Aufführungen.
Ich habe drei Aufführungen. Das wird mein Deniere-Gag, dass ich es dann richtig sage. Ja. Also unsere Eva ist da deutlich mehr sicherer selbstbewusst.
Genau. Dr. Chumley.
Also unser Dr. Chumley ist deutlich attraktiver.
Ja, er ist deutlich attraktiver und er hat einen ganz anderen Status. Mhm. Also der Dr. Chumley im Film, der übergeht halt alle, die einer anderen Meinung sind. Der ignoriert die halt vollständig. Und unser Dr. Chumley macht das, was Betty gesagt hat, er schlägt dann wirklich Krach. Also gerade dieses Ding, wo er Dr. Sanderson kündigt, das ist ja einfach nur so eine Ansprache, wo er dann sagt, ja, ich werde jetzt rausgehen, diesen Hasen fangen und Sie sind entlassen. Und unser Chumley steht vor deinem Schreibtisch und schreit dich an. Und stehen Sie auf, wenn ich mit Ihnen spreche. Sie haben mich dazu gezwungen, einen Advokaten zu fragen, wer hierher gekommen ist, um zu internieren und wer zu internieren ist. Und also der macht dich richtig, richtig rund.
Darf ich hier nochmal am Mikro sagen, dass es mich mit großer Besorgnis erfüllt, mit welcher Freude Rudolf diese Szene spielt. Ich glaube, er sollte auch mal auf der Couch nachfragen, ob da irgendwas in ihm schlummert.
Ja, also wir haben da einen sehr, sehr viel energischeren Chumley. Der Chumley dort ist auch völlig anders drauf, wenn es darum geht, den Harvey für sich zu gewinnen. Also er hat ja fast schon so eine Unterwürfigkeit und sagt dann auch zu Elwood, ja, denken Sie, dass Harvey das tun könnte? Und man hat immer das Gefühl, er möchte sich Harvey ausleihen, um nach Akron zu kommen, um aus seiner Realität zu entfliehen.
Harvey ist für ihn der dringend herbeigesehnte Exit Point, den er immer gesucht hat, während unser Rudolf eher so die Chance beim Schopfe packen möchte.
Ja, und er ist manipulativer.
Oh ja.
Also unser Dr. Chumley, der merkt, okay, da gibt's Chancen in ihm, aber ich frage doch jetzt nicht diesen Verrückten, sondern ich bin der große Psychiater von Welt, ich bin psychiatrisch geschult, ich kann Menschen steuern. Und er versucht ja dann alles Mögliche, um Elwood loszuwerden. Es ist ein sehr intensiver Charakter, viel, viel intensiver angelegt als der Dr. Chumley im Film.
Fliegenschmutz. Ich verbringe mein Leben zwischen Fliegenschmutz, während die Wunder irgendwo an Laternenpfählen lehnen und ich nichts davon weiß. Würde Harvey Sie auch irgendwo anders hinbringen, wenn Sie wollen?
Ja, natürlich. Sowas ist eine Kleinigkeit für Harvey. Aber bis jetzt habe ich mir niemals gewünscht, dass ich lieber irgendwo anders wäre. Ich finde das Leben wunderbar, wo ich auch bin und wer auch bei mir ist. Zum Beispiel freue ich mich, dass wir beide jetzt hier sitzen.
Oh, ich wüsste, wohin ich gehen würde.
Wohin?
Ich ging nach Akron.
Nach Akron, oh.
Dort liegt ein einsames kleines Landhaus. Es ist von Ahornbäumen umgeben. Grün, kühl, wunderschön.
Oh, Ahorn ist mein Lieblingsbaum.
Ich würde mit einer hübschen Frau dort wohnen.
Oh.
Einer fremden Frau. Einer schweigsamen Frau.
Oh, unter einem Ahorn.
Ich wüsste nichts von ihr, nicht einmal ihren Namen. Und ich wäre für sie ein Mr. Smith. Und es müsste uns jemand kaltes Bier holen.
Kein Whisky?
Nein. Und dann würde ich ihr alles sagen. Gedanken, die ich noch niemals einem Menschen gesagt habe. Gedanken, die hier drin im Herzen sind. Und während ich ihr das erzähle, nimmt sie meine Hand in ihre sanften weißen Hände und sagt, du armes Kind, du armes geplagtes Kind.
Und wie dann würden Sie das eigentlich Gaffney aushalten,
Doktor? Oswald Gaffney.
Oswald Gaffney, ja, großartig. Also ich war so irritiert davon, dass ich tatsächlich während des Films mal kurz Google befragen musste, wie Gaffney ausgesprochen wird, glücklicherweise genauso, wie wir es taten. Gaffney, dort heißt er Oswald Gaffney, im Original heißt er Omar Gaffney. Und weil Burkhard keine Oma sein wollte, heißt er bei uns immerhin Alfred Gaffney. Wir bleiben bei einem englischsprachig, amerikanischsprachig angelegten Vornamen.
Der größte Unterschied liegt für mich bei beiden in ihrer Geschwindigkeit. Unser Burkhard, sein Gaffney, als einen sehr ruhigen, treusorgenden, der Familie schon lange, lange verbundener Onkel quasi darstellt, ist der Gaffney des Films ein deutlich hektischerer, nervöserer, ein bisschen quirligerer.
Nee, nervös und quirlig wären nicht die Attribute, die ich nutzen würde. Ich empfand ihn als sehr, sehr vehement, stringent, zielgerichtet. Er kommt rein, er baut sich vor allen möglichen Leuten, die größer sind als er, auf und keinem fällt auf, dass er... Ja, er ist so ein kleiner Pitbull, ja, der die Leute wirklich anherrscht und sagt, so, jetzt bringen Sie mich zu Dr. Chumley, ich werde Sie verklagen und wenn Sie das nicht machen, dann geht's hier richtig rund und davon werden Sie sich nie erholen. Also der ist sehr, sehr forsch. Ich finde unseren auch sehr viel mehr erklärenden, erläuternden Burkhard, also so wie Burkhard den Gaffney anlegt, der hat, finde ich, auch was. Der ist völlig, ja, das ist so ein, wenn er glaubt, sich ein schmutziges Haus leisten zu können, dann werde ich ihm schon zeigen, was ich mache. Und meine Mandantin erklärt unter Eid, dass sie Harvey gesehen. Und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann ist der andere Gaffney eher so ein, meine Mandantin erklärt, für 50.000 Euro werden wir eine Klage anstreben und Sie kommen jetzt hier mit mir mit. Also der ist so haut drauf, aber der Burkhard verkörpert so dieses, ich bin so Teil dieser Familie. Ich bin seit 30 Jahren schon Familienanwalt. Ich kenne alle schon, seit sie Kinder waren, und Großmutter Daud war meine erste Klientin. Also das wirkt völlig, völlig anders. Deshalb ist aber auch der Abgang dann intensiver. Also wenn Gaffney im Film abgeht, dann ist das so ein, ach, dann macht doch, was ihr wollt, aber stört mich nicht mehr bei einer Bridge-Partie. Dann sagst du, ja gut, der geht halt einfach. Aber der Familienanwalt, der dann sagt, ja, sie wissen ja auch nicht, was sie wollen, und klingeln sie mich nie wieder nachts raus, da merkst du, oder hat Vita auch gerade jemanden geopfert, weil sie erkannt hat, ja, Harvey ist Teil der Familie.
Der Filmanwalt agiert den ganzen Film über quasi auf einer Linie, während unser Gaffney sich vom Ruhigen zum Ende hin halt zum Lauten, weil er sich nicht mehr anders zu helfen weiß, weil seine normale, etwas ruhige, vielleicht auch störrische Art einfach nicht mehr weiterhilft.
Ja.
Aber auch hier, die Darsteller sind auch beide, auch was ihre Körperlichkeit angeht, sehr unterschiedlich. Würde unser Burkhard so einen Pitbull-artigen Giftpilz spielen, wie es der Filmanwalt ist, meine Güte, ich würde ihn nicht ernst nehmen, weil warum hat es jemand von seiner Statur nötig, sich so aufzubauen, während unser kleiner Kerl, okay, er hätte, wenn er sich Burkis Interpretation angeeignet hätte, hätte das was sehr Dunkles und Düsteres haben können, wenn so ein kleiner Kerl so bedrohlich wirkt, aber er hat sich halt Kraft seiner körperlichen Masse so dargegeben, wie man es halt von so einem kleinen Kerl erwartet. Okay, ihr nehmt mich sowieso nicht ernst, also muss ich mir anders Gehör verschaffen.
Ja, also ich glaube auch, wenn Burkhard seinen Gaffney so angelegt hätte wie im Film, dann wäre das so ein Jonathan Brewster am Ende geworden. Und ich weiß nicht, ob das nicht zu intensiv dann gewesen wäre. Wäre zu krass, glaube ich.
Wo ist Ihre Mutter? Wo steckt sie?
Sie ist mit Onkel Albert in das Sanatorium gefahren, Sie wissen doch.
Sie hat mich eben im Club angerufen. Sie war völlig hysterisch. Wo ist Ihr Telefon?
In der Bibliothek. Aber weshalb war Mutter eigentlich so aufgeregt?
Das weiß ich nicht. Ich bin aus ihrem Gerede nicht klug geworden. Sie war völlig außer Fassung. Wie ist die Nummer dieses Sanatoriums?
Ich sehe gleich nach. Ich verstehe nicht, weshalb sie so außer sich war. Sie hat doch nur Onkel Elwood in die Klinik gebracht.
Das wird es vielleicht sein. Mir ist bei dem Gedanken, Elwood einzusperren, auch nicht wohl. Ich habe den Jungen gern gehabt. Er hätte etwas sein, etwas erreichen können, im öffentlichen Leben eine Rolle spielen können.
Ja, ja, und jetzt spielt er mit einem Hasen.
Ja, ich weiß. Er ist mit ihm oft genug bei mir oben im Büro gewesen. Ich habe mich an das Tier gewöhnt.
Wissen Sie, wie der Name von dem Sanatorium war?
Chumleys Ruhe. Ja, er hat die höchsten Güter besessen. Verstand, Persönlichkeit und Freunde. Männer liebten ihn, Frauen liebten ihn und ich liebte ihn.
Frauen liebten ihn, Onkel Elwood? Oh, Mutter.
Oh. Vita Luise.
Betty Chumley hat auch nur einen kurzen Auftritt. Dort tritt sie im Auto auf und ist dann drin und erklärt, dass sie die Karte bekommen hat von Elwood und dass er Harvey sucht. Also das ist im Prinzip identisch.
Inhaltlich das Gleiche, aber ist trotzdem nicht dasselbe, weil unsere Nicola hier, sei es auch hier durch ihre körperliche Präsenz und auch durch ihr Kleid, die Ausstrahlung einer Grande Dame gibt, während das hier im Film ja das typische Hausmütterchen halt ist, das man halt eben in so einem Haushalten zu diesem Zeitpunkt erwarten darf.
Ja, ein spannender Unterschied, wenn sie diese Szene spielen, wo dann klar wird, es ist Elwood, der Harvey sieht. Und sie versucht ihrem Mann zu erklären, hey, da war jemand, der hat mir eine Karte hinterlassen, der sucht seinen Freund Harvey. Sie wird mehrfach von ihm wirklich ignoriert, geschnitten im Wort. Also du hast das Gefühl, als wäre Betty für Dr. Chumley überhaupt nicht im Raum. Erst ganz am Ende lässt er ihr den Raum, dann zu sagen, was sie dreimal ansetzt zu sagen. Das ist bei unserer Betty nicht so. Auch wenn der Dr. Chumley am Ende dann sehr forsch ist in unserer Theaterversion, ist er doch zwischendurch eher, er will seiner Frau nicht übers Maul fahren. Ne? Weil er hört dann schon zu und, ah Schatz, und denk mal dran, McClure's, ja, wir fahren zu den McClure's, machen wir. Und ach ja, der hat mir eine Karte gegeben, ja, was will er denn? Also da ist Interaktion. Die Betty im Film bekommt diese Interaktion nicht. Das ist ein wirklich arschiger Dr. Chumley in seinem Verhältnis zu seiner Ehefrau. Und was natürlich ganz wichtig ist, diese Aha-Momente Harvey. Bei uns ist es ja so, den Damen, vielmehr erst kommt Kelly, dieser Moment, Harvey, und dann erst den beiden Herren. Und da haben es ja alle gleichzeitig dann gesagt, Harvey und der Groschen fällt.
Außer Wilson, der es halt nicht kapiert, der dafür das Telefonat mit dem Torwächter dann führt.
Nee, das ist nicht das Telefonat mit dem Torwächter, auch nicht dem Schlüsselmeister übrigens.
Bist du der Schlüsselmeister?
Ja.
Das ist das Telefonat mit Miss Dunphy, weil er ja feststellt, er hat das Badewannenwasser laufen lassen.
Aber nochmal ganz kurz zum Dr. Chumley zurückzukommen. Gerade jetzt im Umgang mit seiner Frau, im Film Hazel heißt, also zumindest laut der IMDb, im Film wird es ja gar nicht gesagt, eben dieser Umgang mit seiner Frau, eben im Film, dann auch diese unsympathische Note, wenn er am Ende seinen Akron-Moment hat, wo ich mir dann im Film so eher denke, na, ich gönn's dir aber eigentlich gar nicht, so wie du dich halt hier gibst. Während unser Dr. Chumley, der ja nun mal diese Frau von Welt an seiner Seite, die er offenbar auch sehr gerne hat, so wie Rudolf und Nico das halt auch spielen, dass einem dieser Moment, dass er am Ende dann doch gerne mal unter einem Baum sitzen möge, so viel psychologische Tiefe gibt, dass da offenbar eine ganze Menge bei ihm im Argen liegt, dass er sich aus dieser Welt hinausträumen muss.
Also ein Stück weit sagt Dr. Chumley das ja auch im Film und auch im Stück, da haben wir es allerdings rausgestrichen. Er sagt ja, Fliegenschiss. Alles, was ich hier habe, ist Fliegenschiss und alles Bedeutsame spielt sich außerhalb meiner Welt ab. Ja. Ich interpretiere Chumley und Betty völlig anders in ihrer Beziehung zueinander. Aber da können wir nachher, wenn wir über die Beziehungen sprechen, ja nochmal drauf zurückkommen.
Ich habe nämlich gerade einen Aha-Moment. Ich muss mir das jetzt irgendwie notieren, geistig.
Ich weiß, du hast es nicht gern, wenn ich dich in der Arbeit störe, Willi. Aber wir haben dem Eklos versprochen,
ja,
dass wir heute
Kind, ich komme sofort. Schwester Kelly, Hut und Mann.
Ja, Dr. Chumley.
Dr. Sanderson.
Ja, bitte?
Ich mache für heute Schluss. Ach, wie geht es denn übrigens der Frau oben mit dem großen weißen Hasenvieh? Hat sie sich inzwischen beruhigt?
Ja, Dr. Chumley.
Gut. Ich habe ja schon Patienten mit den merkwürdigsten Tierchen bei mir gehabt, aber noch nie jemand mit einem Tier von dieser Größe.
Ja, und sie nennt ihn Harvey.
Ein ausgefallener Name für so ein Tier. Geben Sie ihr hypodermatische Spritzen. Jetzt Jawohl. Eine und die zweite um 9.
Ja. Willi,
ja, Kind, ich komme sofort. Mein Medikament 977.
Aber
ja,
Willi, hör mal. Aber
Dr. Chumley.
Hey, hallo. Jemand muss mir jetzt mal bei der Dame Simmons helfen. Na, die tobt vielleicht. Ich habe eben nur mit Mühe und Not das Korsett ausziehen können. Ah, guten Abend, Chef. Na, wie geht es uns denn? Hey, was haben Sie denn drauf?
Mein Hut.
Hier ist Ihr Hut, Dr. Chumley.
Ich habe ihn ja auf dem Kopf.
Du, Willi, ich habe vorhin etwas erlebt, das muss ich dir noch erzählen.
Der gehört wahrscheinlich Dr.
Nein,
Sanderson.
Dr. Chumley, meiner ist.
Naja, es ist wirklich nicht Ihr
Will,
Hut.
Ich möchte dir nur sagen.
Nein, deiner ist es natürlich auch nicht. Ja, wem gehört denn der Hut? Seht euch das an. Hier sind zwei Löcher hineingeschnitten. Wahrscheinlich ist so etwas jetzt Mode.
Ich glaube, Mr. Dowd hat ihn hier vergessen.
Dowd?
Ja, Liebling, das wollte ich
dir. Ich habe ihm einen Passierschein gegeben. Er ist der Bruder von Mrs. Simmons.
Ach ja, Willi, das wollte ich dir eben noch rasch erzählen. Ich sprach vorhin im Garten mit einem Herrn. Sein Name war Dowd. Er suchte seinen Freund. Ich glaube, er hieß Harvey.
Harvey?
Ja, Harvey.
Oh, heiliger Bimbam, die Simmons sitzt in der Wanne und ich habe den Wasserhahn nicht abgedreht.
Was ist denn, dass du mich so ansiehst, Willi? Er war sehr nett und höflich zu mir. Er sagte, sein Freund wäre ein Puka oder so etwas Ähnliches.
Mit der Westflügel R, aber schnell. Also wohin ist er gegangen, Mrs. Chumley?
Er wollte in die Stadt fahren.
Hallo, Dunphy. Ich habe die Simmons auf Nummer 13 in die Badewanne gesetzt. Sei so freundlich und dreh den Wasserhahn ab, mein Täubchen. Sie haben ihm also einen Passierschein gegeben. Anscheinend hat man Ihnen auf der Schule nicht beigebracht, dass ein Hase lange spitze Ohren hat. Wissen Sie, was Sie getan haben? Sie haben ihn unverantwortlicherweise einem Irrsinnigen erlaubt, mit seinem Hasen das Haus zu verlassen. Und ich werde dafür zur Rechenschaft gezogen. Ich muss nun sehen, wie ich die Geschichte wieder einrenke. Ich muss mich auf die Suche machen und diesen Dowd wieder herbringen. Aber das sage ich Ihnen, Dr. Sanderson. Ihre Tätigkeit in diesem Hause ist damit beendet. Und zwar ab sofort. Wilson, den Wagen.
Ja, Dr. Chumley.
Tut mir leid, aber du musst ohne mich zu McClure's, mein Kind. Oh. Nimm ein Taxi. Sie beide holen diese Dame aus der Wanne.
Jawohl.
Willi!
Ich muss sofort meinen Anwalt anrufen.
Oh. Ach, Wilson.
Ja, bitte?
Was ist ein Puka?
Ein Puh, was?
Ein Puka.
Ein Puka?
Mhm.
Da fragen Sie mich zu viel, Mrs. Chumley.
Puka. Oh Gott, ich komme ja viel zu spät zu der McClure's und ich hatte versprochen, pünktlich zu sein.
Sehr schön. Dann kommen wir zur Myrtle May Simmons.
Da haben wir auch die größte Veränderung, glaube ich, auf der Bühne hingelegt.
Also unsere Myrtle ist nicht der große Sympathieträger. Sie ist diejenige, die das Haus verkaufen will, noch wenn Elwood auf dem Weg quasi zum Sanatorium ist. Sie ist diejenige, die selbst, als er die Spritze bekommen soll, sich schon mal an der Gardine räkelt und guckt, ob man daraus nicht ein schönes Kleid schneidern könnte. Sie ist diejenige, die bis zum Ende sagt, hier fragt ihn gar nicht, ob er die Spritze bekommen soll, gibt ihm die Spritze. Sie ist biestig angelegt bei uns, wirklich unsympathisch. Und dort ist sie so
nicht gut genug für unseren Wilson.
Nicht gut genug für unseren Wilson, der im Film sie ganz offen angräbt und im Film ist sie so sehr darauf erpicht, einen Kerl für sich zu finden. Das wird auch sehr, sehr viel deutlicher bei diesem Mittwochsforum, was ihre Mutter ja extra gibt, um sie mit den Enkeln der wohlhabenden Damen, die dort zu dieser Nachmittagsveranstaltung kommen, zu verkuppeln. Sie ist da sehr, sehr viel stärker hinterher. In irgendeiner Szene sagt sie dann auch, wenn sie geht, dann klappt das ja gar nicht, dass ich ihren Enkel kennenlerne. Also sie ist, glaube ich, so in diesem, ich muss jetzt endlich einen Mann kennenlernen, egal was geschieht. Und am Ende kommt dieses völlige Raubein Wilson rein, er gräbt sie derbe an. Das ist fast schon übergriffig, was im Hause Dowd da passiert. Also er kommt ja wirklich sehr unangenehm nah und sie ist anfangs dann schon etwas verschreckt. Aber als er dann gehen soll, da, bleiben Sie doch nochmal, essen Sie doch Ihr Sandwich fertig und Sie müssen doch nicht gleich gehen. Und die kommen auch am Ende zusammen dann.
Da haben sich zwei gesucht und gefunden.
Wo steckt denn dieser Elwood P. Dowd mitsamt seinem Hasen? Sie sind wohl auch ein bisschen Titi, ne? Sind Sie verwandt mit dieser drolligen Familie?
Ich bin die Tochter und Onkel Elwood ist mein Onkel Elwood.
Hören Sie, Engelchen, ich habe jetzt 15 Kneipen und 6 bessere lokale APKs nach Ihrem Onkel. Und eine Wirtkappe in den Rat, der wäre hier, mit einem Paket. Also wo ist er? Wo haben Sie ihn? Haben Sie ihn versteckt?
Nein, hab ich nicht.
Hey, mein Name ist Marvin Wilson-Goldkind. Und wie heißen Sie?
Myrtle May. Ich habe keine Angst vor Ihnen.
Ah, Myrtle May, hä?
Ja.
Wenn wir Ihren Onkel wieder bei uns in Pension nehmen, werden Sie doch sicher manchmal bei uns draußen sein, hä?
Oh, ich weiß nicht, ich glaube nicht.
Wenn Sie mal kommen, ich bin da.
Wirklich?
Wenn ich im Augenblick nicht da bin, brauchen Sie nicht gleich traurig zu sein. Ich komme schon.
Bitte setzen Sie sich.
Nein, ich habe jetzt leider keine Zeit. Ich muss mich wieder in Schwung setzen und Ihren Onkel suchen. Also, wo ist er? Wo haben Sie ihn versteckt?
Oh, ich habe ihn bestimmt nicht versteckt. Ich wünsche genauso brennend wie Sie, dass man ihn endlich erwischt. Sehen Sie, ich kann niemals Besuch einladen, wenn er im Hause ist. Wollen Sie nicht bitte?
Sie haben doch sicher eine ganze Menge Verehrer, mein Engelchen. Ne?
Oh, vielen Dank, Mr. Wilson.
Sie können sich etwas einbilden.
Ja?
Sie haben nicht nur eine hübsche Figur, Sie haben noch etwas ganz Besonderes.
Ach, was denn?
Sie haben den verrücktesten Onkel, der jemals in Chumleys Klapskiste aufgetaucht ist.
Wirklich? Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee haben?
Nein, ich kann jetzt nicht. Dr. Chumley ist zur Polizei gefahren. Er wartet dort schon auf mich.
Oh, Sie sehen so hungrig aus, Mr. Wilson. Ich mache Ihnen ein Schinkenbrot.
Na, das wäre nicht schlecht, aber dann kommt mir die Alte auf den Hut.
Sie können beruhigt sein. Mutter kommt bestimmt nicht. Sie hat Angst vor Ihnen. Möchten Sie gerne Spiegeleier?
Ja, aber mit Zwiebeln. Oh,
natürlich, das mache ich Ihnen sehr gerne zurecht. Die Eier und alles haben wir in der Küche. Wir haben eine so gemütliche Küche, Mr. Wilson. Sie können es sich dort bequem machen. Ist Ihr Beruf sehr schwer, Mr. Wilson?
Nein, man muss nur im richtigen Moment zupacken.
Mr. Lovegreen. Nein, Lovegreen? Hieß er Lovegreen?
Lovegreen.
Doch, Lovegreen. Ich will immer Reverend Lovejoy irgendwie mit rein verarbeiten.
Unser Chauffeur, a.k.a. Taxifahrer.
Genau, der bei uns ja unser Mr. Garcia ist.
Aber Jesus simuliert diesen Akzent wirklich fantastisch.
Unglaublich. Er hat doch sehr, sehr lange dran geübt, diesen spanischen Akzent draufzukommen. Ja, seit er geboren ist, arbeitet er schon an diesem Akzent super, super gut. Ja, kann ich jetzt keine, vom Spielen her und auch von Dialogen her kann ich keinen großen Unterschied erkennen.
Auch an der Intention, was hinten bei rumkommt, keine großen Unterschiede, aber halt einfach zwei unterschiedliche Typen, die gecastet wurden.
Genau. Unser Mr. Garcia ist ja so ein hagerer Mensch und der doch eher so zuvorkommend und sich nochmal verbeugen und gnädige Frau und der Darsteller, der den Mr. Lovegreen, den Taxifahrer, fährt, der ist. Das ist auch so ein Wilson.
Ein Wilson, ja. Ein Arbeiter, ein Handwerker, ein Tagelöhner.
So ein solider, robuster Typ.
Ein Prachtkerl.
Natürlich. Sie hätten ruhig ein bisschen warten können.
Ach nein. Sehen Sie, ich fahre jetzt diese Strecke schon seit 15 Jahren. Ich bringe die Leute her und dann wird ihnen etwas eingespritzt und dann fahre ich sie wieder zurück. Dann sind es andere Menschen.
Das ist auch unsere einzige Hoffnung, Mr.
Es hat nur einen Haken. Wenn ich sie herfahre, sind sie vergnügt und genießen die Fahrt. Sie erzählen viel. Manchmal beobachten wir, wie die Sonne untergeht und wie die Vögel fliegen. Manchmal sehen wir auch die Vögel fliegen, wenn die Vögel gar nicht fliegen. Und sehen einen Sonnenuntergang bei Regen. Was habe ich schon alles erlebt? Gutes Trinkgeld fällt dabei ab. Aber auf der Rückfahrt, oh oh.
Auf der Rückfahrt, oh oh? Was hat das zu bedeuten, auf der Rückfahrt, oh oh?
Sie schimpfen, 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 schimpfen. Sind Sie denn blind? Fahren Sie schnell, fahren Sie langsam, warten Sie rotes Licht. Geht Ihre Bremse da nicht? Sie haben kein Vertrauen zu mir und meinem Wagen. Ja, es ist derselbe Wagen, derselbe Fahrer und wir fahren den Weg, auf dem wir gekommen sind. Kein Vergnügen und kein Trinkgeld mehr.
Mein Bruder hätte Ihnen bestimmt ein Trinkgeld gegeben. Er ist sehr großzügig, er ist es immer gewesen.
Nachher wird das aber nicht mehr sein. Nachher wird er wieder ein ganz normaler Mensch sein, wie alle anderen. Und Sie wissen ja, was das für ein Gesindel ist. Es hat mich gefreut. Ich werde warten.
Tante Ethel?
Tante Ethel.
Ich finde, Tante Ethel wird von der Ingrid ganz, ganz wunderbar, so ein ganz bisschen vertattert dargestellt. Und im Film ist diese Tante Ethel, du merkst, da ist ein Standesunterschied. Also sie kommt rein und sie spielt unmittelbar im Status weit über Vita, ganz, ganz weit über Myrtle May. Mhm. Am besten zu erkennen als Myrtle May, wie allen anderen vorher, auch den Mantel abnimmt, zur Garderobe bringt, will Myrtle ihr den Mantel abnehmen und sie schaut nur über ihre Schulter und sagt, was wird das? Und zupft ihren Mantel wieder zurecht. Also da ist wirklich Status, wuff, richtig weit oben. Da gibt es natürlich auch so ein Stück weit Statusunterschied, so wie wir es bei uns angelegt haben, aber der ist A, nicht so hoch und B, wird der Status eher durch Myrtle und durch Vita bespielt, weil sie ja eine Intention haben, was Tante Ethel anbelangt. Sie ist ja diejenige mit dem Enkel in Myrtles Alter, während im Film ist es ganz, ganz eindeutig Miss Chauvenet, a.k.a. Tante Ethel, die diesen Status selbst spielt. Und das macht einen großen Unterschied aus. Ansonsten finde ich das, was Ingrid in ihrer Reaktion auf den Harvey macht, mega lustig. Und im Film war das einfach, wo guckt denn da hin? Ah, der hat sie wohl nicht mehr alle, ich gehe jetzt. Das war keine lustige Szene.
Also, humorvoll war das eher weniger. Alleine durch diese bei uns auf der Bühne Wiederholung des Running Gags, ich dachte, er sei schon tot, hat ja schon die ganze Tonalität der Szene auch schon.
Ja. Und sie sagt das ja auch, die Film-Tante Ethel, aber da kommt es
biestiger,
genau, da kommt es wie so eine Abfälligkeit und unserer Tante Ethel glaubt man das.
Die pure Überraschung,
genau, ach, Ich dachte, sie sei tot. Und die Film-Ethel ist dann eher so, ah, ich dachte, die sei schon längst tot. Also so ein richtiges
Mrs. Chauvinet ist da. Oh, Mrs. Chauvinet. Ja, ja, ich komme. Tante Ethel.
Mrs. Simmons, ich habe schon gedacht, du wärst längst tot.
Nein, nein, ich bin sehr lebendig. Wie nett, dass du gekommen bist. Das ist meine Tochter Myrtle May.
Mein Kind, du siehst genau wie deine Großmutter aus. Ich war bei ihrer Beerdigung. Ja, aber wo steckt denn nur Elwood?
Oh, Elwood hat heute Nachmittag leider etwas vor. Das ist Miss Jukesbury. Sie hat einen herrlichen Sopran.
Aber was fällt dem jungen Mann denn ein? Ich bin hauptsächlich gekommen, um Elwood zu sehen. Stell dir vor, wieder, ich habe Elwood seit Jahren nicht gesehen. Gerade gestern habe ich zu meinem Mann gesagt, was soll das bedeuten, mein Kind?
Ich wollte nur...
Gestern habe ich noch gesagt, was ist denn eigentlich um Himmels Willen mit Elwood Dowd los? Er kommt nicht mehr zu den Universitätstanzabenden und ich habe ihn weder im Club noch auf den Reitturnieren gesehen. Ja, sieht er überhaupt noch jemanden?
Doch, ja, ja, Tante Ethel. Und ob er sieht jemanden?
Ja, das kann man wohl sagen.
Myrtle.
Rita Luise, Elwood ist doch noch genauso wie früher.
Oh ja, Tante Ethel, Elwood ist immer noch derselbe. Du brauchst dir um ihn gar keine Sorgen zu machen. Oh, das ist Mrs. Cummings, sie winkt dir schon.
Was? Das ist Mrs. Fanny Cummings, die sieht ja aus wie ihr eigenes Gespenst. Ich dachte, die wäre längst tot, die muss ich mir genau ansehen.
Und zuletzt Marie, das Hausmädchen. Oh, also, da ist unsere Marie natürlich mega sympathisch, die ja da einfach nur zwei, dreimal auftritt und hier was abstaubt und auch da ist ein Harvey-Bild. Ja, egal, wird seine Richtigkeit haben. Ich staub das auch ab. Vielleicht sieht sie Harvey auch zwischendurch immer wieder mal.
Ja, wundert sich schon über nichts mehr.
Und wundert sich über nichts mehr im Hause Dowd. Im Film ist vermutlich die Marie diejenige, die den Tisch deckt und dann dreimal reinkommt während des Mittwochsforums, was aber eine mega witzige Szene ist, weil jedes Mal, wenn sie die Tür aufmacht und reinkommt, verstummen Vita und Myrtle, weil sie nicht wollen, dass sie mitbekommt, wie sie über Elwood und Harvey reden. Und das war irgendwie witzig. Das war eine witzige, witzige Szene. Aber wir haben halt eine andere Marie. Unsere Marie ja ist auch in die Familie integriert. Da hat vielleicht die Mutter schon dort gearbeitet und jetzt ist die Tochter, die kleine Marie, die arbeitet jetzt auch dort. Wer weiß, vielleicht ist die Mama auch die Köchin dort.
Genau sowas in der Richtung könnte man sich sehr gut vorstellen. Das hier sind auch wieder alles Angestellte, die sich fragen, wo sie denn hier gelandet sind.
Genau. So, damit sind wir alle Rollen durch. Niemanden vergessen?
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe nicht. Darf uns nicht wie der Wetterauer Zeitung geschehen, dass eine Rolle überhaupt nicht erwähnt wird. Dann kommen wir zu den Beziehungen. Beziehung Betty Chumley. Also Betty Chumley zu Dr., wie heißt er mit Vornamen? William. William Chumley. Ja, also bestimmt heißt er im Film Wilhelm Chumley oder sowas. Oder Walter. Was sagst du?
Na gut, im Film gibt es keine Beziehung.
Genau, die ist völlig, völlig kühl. Die ist distanziert. Da hat man schon so dieses Gefühl, ja, man weiß, warum er nach Akron will. Da ist nichts mehr, was die beiden verbindet.
Ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen gehabt. Ja, vor allen Dingen halt, ihn ödet ja alles an. Und das wäre bei unserem Dr. Chumley fragwürdig, warum er in dieser Beziehung denn alles ablehnen würde.
Ja.
Denn diese Ehe scheint ja noch das Einzige zu sein, was noch halbwegs funktioniert in diesem Haus.
Nee, so interpretiere ich es nicht. Ich habe verschiedene Momente, an denen ich festmache, dass weder Betty mit dieser Beziehung im Reinen ist, noch Dr. Chumley. Also zum Beispiel, warum wünscht sich Dr. Chumley nach Akron, wo er eine schweigsame Frau hat, der er sein Herz ausschütten kann? Er hat eine Frau, offensichtlich ist sie ihm nicht schweigsam genug und auch jemand, dem gegenüber er sein Herz nicht ausschütten kann. Und auf der anderen Seite gesteht ja Betty Elwood auch ganz offen in unserem Theaterstück, ja, sie macht sich schon lange keine Hoffnung mehr, dass ihre Familie ihre Freunde mag. Also mag der Dr. Chumley ihre Freunde überhaupt nicht, will gar nicht an ihrem Leben partizipieren und sie darf ohne ihn auch gar nicht an seinem Leben partizipieren. Das ist wieder so ein ganz großer Unterschied, als es dann auf die Party bei den McClures geht. Betty in unserem Theaterstück wird von William Chumley aufgefordert, abzusagen. Sie darf nicht alleine hin. Und der Dr. Chumley im Film sagt, hier, du musst alleine fahren. Tut mir leid, ich muss diesen entflohenen Patienten jagen. Also ich glaube nicht, dass die eine glückliche Ehe haben. Auch diese permanente Angst davor, er könnte Krach schlagen, die Betty verspürt und dieses permanente Unterordnen unter seine Bedürfnisse. Also bestes Beispiel, sie will im Lexikon nachgucken, was dieser Puka ist. Und im Film unterbricht sie das, weil sie sagt, ach, da habe ich jetzt keine Zeit für und geht raus. Und in unserem Theaterstück und auch im Skript unterbricht sie das und sagt, ach nein, ich kann da jetzt nicht gucken. Wenn William runterkommt und merkt, dass ich noch da bin, dann wird er wieder Krach schlagen. Also die führen keine schöne Ehe. Sie wird untergebuttert von ihm. In ihrer Neugierde, in ihrer Charakterlichkeit wird sie eingeschränkt. Und sie hat auch Angst vor ihm. Sie hat Angst vor seinen Wutausbrüchen.
Ja, vielleicht sehe ich es auch viel zu sehr aus der männlichen Sicht, vielleicht mein Problem. Weil Dr. Chumley scheint sich zumindest in unserer Interpretation viel zu sehr auf die Party dann doch zu freuen bei den McClures. Erst als...
Ja, aber er freut sich, auf die Party bei den McClures zu gehen. Er freut sich nicht, mit seiner Frau auf die Party bei den McClures zu gehen. Und er würde sich noch weniger freuen, wenn sie alleine dorthin geht. Sonst hätte er ja auch im Theaterstück gesagt... Sorry, Schatz, wir müssen da getrennt hinfahren oder fahr du schon mal vor oder fahr du alleine hin. Das wäre auch eine Option gewesen, aber das macht er nicht. Er sagt,
dafür hat unser Dr. Chumley halt einfach noch viel zu viel Feuer für seinen Beruf, weil er ja auch gerade die Erniedrigung durch den Advokaten erlebt hat.
Aber das erklärt nicht, warum er seiner Frau untersagt, auf diese Party zu gehen. Er sagt, sag ab, wir gehen nicht hin. Das hat nichts mit dem Beruf zu tun. Da ist jemand, der seine Frau unterdrückt.
Sehr zeitgeistig.
Sehr zeitgeistig. Beziehung Sanders und Kelly.
Hatten es ja vorhin schon mal angedeutet gehabt, so ein bisschen. Ist hier im Film, da sind zwei, die sich dann ab der Hälfte des Films oder ab einem ganz bestimmten Moment, den wir vorhin schon mal ausgeformuliert haben, ihre Gefühle deutlich mehr bewusst sind und sie halt auch deutlich mehr nach außen tragen, ohne Rücksicht auf Konsequenzen.
Würde ich noch intensiver machen. In der ersten Hälfte, Kelly himmelt Sanderson an. Sanderson nimmt sie überhaupt nicht wahr. Er hat nur seinen Job. Dann ist diese Kneipenszene in der Mitte des Films. Elwood bringt beide zusammen. Und ab dem Zeitpunkt sind sie ganz offen ein Paar. Und Sanderson, als Chumley im Film dann sagt, hey, sie sind wieder eingestellt, beziehungsweise als er ihm gesagt hat, ich habe ihnen den Fall Dowd übertragen, sagt er ganz selbstbewusst, ne, ich bin doch gekündigt. Das ist im Theaterstück dann halt völlig anders, weil dort Sanderson und Kelly, Sanderson ist in einem permanenten Zwiespalt, weil er sehr wohl seine Gefühle spürt, aber er ist halt sehr, sehr viel stärker dieser Arzt, der seinen Job unter diesem großen, großen Dr. William Chumley, ja, also wenn man das Lexikon aufschlägt und der Psychiater schaut, ist der Name Dr. William Chumley da auf jeden Fall mit drin. Er will diesen Job richtig machen, er will ihn gut machen, er hat auch das Selbstbewusstsein, die Fähigkeiten, Fertigkeiten, ihn gut zu machen. Und das ist ein Widerstreit, der aber bis zu der Szene, wo er gekündigt worden ist, vom Job gewonnen wird. Und dann kommt dann so diese spannenden Momente, diese zwei, wo sie sich einander annähern und dann aber doch irgendwie kommt dann der Job doch wieder dazwischen. Am Ende kommen sie dann zusammen, wie auch im Film, aber da ist es halt wirklich ganz am Ende erst, im Theaterstück.
Im Theaterstück, ja. Und vor allen Dingen, weil halt auch Sanderson im Theaterstück deutlich mehr Eifersucht auf Elwood hat,
ja.
Was aber halt auch dahingehend auch Sinn macht, da er sich ja seiner Gefühle für Kelly ja durchaus schon bewusst ist. Und es deswegen halt auch zur Schau trägt, wäre bei dem Film Sanderson unglaubwürdig, ja. Weil er ja selber noch gar nicht gemerkt hat, dass er da
genau.
Empfindungen hat. Und deswegen haben wir ja auch eine kleine Veränderung eingebaut.
Die sehr, sehr cool ist. Ich bin sehr gespannt. Wir werden sie ein-, zweimal proben vorher. Aber wir werden unsere Eva, die Kelly spielt, erstmal damit überraschen.
Ja.
Mal gucken, wie sie darauf reagiert.
So.
Mr. Dowd, fällt Ihnen nicht irgendetwas ein, das uns helfen würde, den Doktor zu finden?
Schwester Kelly, bitte. Dürfte ich Ihre Hand halten?
Aber gern, Mr. Dowd, wenn es Sie beruhigt. Wir machen uns solche Sorgen. Helfen Sie uns doch. Wollen Sie das?
Für Sie würde ich alles tun. Beinahe wäre ich sogar dazu bereit, mein Leben noch einmal zu leben. Beinahe. Aber ich habe Ihnen alles gesagt.
Ja, wirklich?
Ja, wirklich alles. Aber Sie können mich gern noch einmal fragen. Ich höre diesen warmen Ton in Ihrer Stimme so gern, Schwester Kelly. Ich auch. Aber wie wäre es, wenn ich Sie irgendwo anders hinführe? Ich glaube, Sie fühlen sich hier nicht wohl.
Nein, es ist sehr nett hier.
Nicht wahr, Kelly?
Vielleicht möchten Sie gern tanzen, Schwester Kelly?
Ja, gern, Mr. Dowd, wenn Sie Lust dazu haben.
Oh, nein, 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 ich nicht. Nein, ich habe früher viel getanzt, aber jetzt schon jahrelang nicht mehr. Aber ich glaube, Dr. Sanderson wäre gern bereit, mit einer so bezaubernden Dame zu tanzen.
Hm? Wollen wir, Kelly?
Ja, gern.
Das ist aber nett.
Dann haben wir noch Elwood und Vita, das Geschwisterpaar. Also ich habe so, dadurch, dass der James Stewart ihn in allen Szenen gleich spielt, also bis auf die ganz kurze Szene, wo er glaubt am Ende, das gibt's natürlich im Theaterstück nicht, ja, wo er glaubt, Elwood Harvey an Dr. Chumley verloren zu haben, da wird er kurz mal traurig und wirkt so völlig verloren und ist dann umso glücklicher, als Harvey ihm dann doch folgt und sagt, nein, ich möchte doch nicht bei Dr. Chumley bleiben. Ich gehöre zu dir, wir sind hier die super Freunde und dann hast du wieder einen ganz glücklichen Elwood P. Dowd in all seiner Verwaschenheit, die er den Charakter hat angedeihen lassen. Und so ist er halt auch zu seiner Schwester, also als sie ihm dann ganz am Ende, als er dann einwilligt, die Spritze oder die Behandlung in Kauf zu nehmen, sie ihm dann ihre Verzweiflung offenbart. Also sie haben keine Freunde mehr und sie wünscht sich manchmal zu sterben, aber selbst das wäre dir wahrscheinlich egal. Und dann hat James Stewart dann einfach so, ah ja gut, okay, dann mache ich das halt. Also in derselben Art, wie er vorher erzählt hat, dass er gerne mit Harvey durch die Kneipen zieht, in derselben Art, wie er jedem seine Visitenkarten in die Hand drückt, hat er gesagt, na gut, dann mache ich halt die Spritze, dann gehe ich halt da rein.
Zumal wir aber halt auch sagen müssen, dass der Elwood im Film halt durch diese Verhuschtheit komplett davon überzeugt ist, der gibt mir halt diese Spritze, bringt ja sowieso nichts, weil Harvey ist ja echt. Während du ihn mit deinem kurzen Zweifeln, offenbar auch in deinem Elwood ein kurzes Zweifeln darüber ist, du spielst ja auch diesen Moment, in dem du sagst, dann sag dem Jungen Adieu von mir. Das ist ja wirklich ein Abschied, den du da hinlegst.
Ja,
also bei dir ist so die Frage so, okay, ich bin der Einzige, der Harvey sieht und wenn das kommt, könnte es passieren, dass auch ich ihn nicht mehr
zu Gesicht bekomme. Genau, die Wahrscheinlichkeit ist da und
diese Frage stellt sich dem James Stewart Elwood überhaupt gar nicht. Macht ihr nur.
Ja.
Ich sehe ihn nachher im Taxi sowieso wieder.
Ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, das ist eine gute Interpretation. Der James Stewart, Elwood P. Dowd, der sagt sich, gib mir die Spritze, weil Harvey ist ja eh real, auch wenn nur ich ihn sehen kann. Er ist ja eine reale Figur und das wird ja auch im Film öfter gezeigt.
Wenn es euch damit besser geht, geht es auch mir damit besser.
Ja, genau. Wo mein Elwood dann wirklich diese starke Szene am Ende hat, wo er Vitas Lebens...
Er stellt ihr Lebensglück in diesem Moment über das eigene.
Genau, er stellt ihr Lebensglück über das eigene und ist tatsächlich bereit, sich so zu verändern lassen und der offensichtlich als realen Gefahr auszusetzen, seinen besten Freund, das sagt er von Harvey, dadurch nicht mehr zu verlieren, dadurch zu verlieren. Und dann kommt ja dieser in meinen Augen sehr traurige Moment, wo er dann sagt, sagt dem alten Kameraden Adieu von mir. Und das ist bei James Stewart eher so ein, ach ja, wenn ihr Harvey zwischendurch sehen solltet, dann grüßt ihn mal von mir, ne? Genau. Und das andere ist Abschied.
Sagt ihm, ich bin drüben bei Dr. Sanderson.
Ja, das ist halt schwierig. Also ich glaube, dass Vita zerrissener ist, wenn es darum geht, ihren Bruder ins Sanatorium einzuweisen, als dass die Vita im Film war.
Die Vita im Film, der nehme ich die Last dahingehend mehr ab, dass ich schon viel länger mit dieser Entscheidung lebt, während unsere Vita, ich immer so das Gefühl habe, sie trifft in diesem Moment diese Entscheidung. Dieses, ist mir jetzt eben eingefallen und wir setzen das jetzt sofort um, während die Film-Vita diese Entscheidung schon seit Wochen, Monaten vielleicht mit sich rumträgt und jetzt einfach in diesem Moment endgültig den Kipppunkt erreicht hat, ihn ins Sanatorium zu bringen.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal schauen, welche Szenen gab es nicht im Film, die es im Theater gab.
Mhm.
Also was ich gemerkt habe, sind verschiedene Szenen sind vermengt, um eine andere Dynamik darzustellen. Ich habe aber jetzt so keine Szene festgestellt, die tatsächlich gefehlt hätte.
Doch, eine.
Oh ja?
Sanderson Kelly.
Stimmt.
Das,
mit diesem Tanzabend.
Genau, die Diskussion über den Tanzabend, darüber, dass man sich gegenseitig beobachtet habe, was ja natürlich aber halt auch hier in dieser Version, in der, aber warum sollte Dr. Sanderson in dieser Version das tun? Er weiß ja gar nicht, dass er auf sie steht.
Genau.
Genau, er ist sich dessen gar nicht bewusst. Wie gesagt, wir haben es jetzt ein paar Mal rausgearbeitet, während Mein Sanderson ja natürlich in der Tanzbar genau guckt, was Miss Kelly da drüben macht, weil, Moment mal, das ist meine. Finger weg, du Schizophreniker.
Dafür gehen sie aber dann gemeinsam zu Charlies Taverne.
Genau.
Und da spielt dann diese Szene, die bei uns im Sanatorium spielt, wo sie, wo Kelly Mr. Doubt auch fragt, was macht er denn den ganzen Tag? Und das wird aber dann dort diese Kuppelszene und bei uns dann auch.
Bald.
Und das Ende ist natürlich völlig anders. Am Ende, bei uns ist es ja so, Harvey verlässt die Klinik zusammen mit Elwood und der Dr. Chumley kann ihn nicht sehen. Punkt. Alles wieder beim Alten, back to the roots, zurück zu den Anfängen. Und dort ist es so, dass ein fast schon unterwürfiger Dr. Chumley Elwood fragt, ob Harvey nicht hierbleiben möchte. Und Harvey auch wieder völlig selbstlos und bereitwillig sagt, naja, dann muss man doch Harvey fragen, was er machen möchte. Und dann bleibt er tatsächlich dort und ein sehr trauriger Elwood P. Doubt verlässt dann das Sanatoriumsgelände und dann schließt sich das Gatter hinter ihm und plötzlich öffnet sich dann wie von Zauberhand der Öffnungsmechanismus, dieser Hebel, um das Tor elektrisch zu öffnen und Harvey kommt raus und ja, sagt ihm unsichtbar und unhörbar, wie er ist, dann offensichtlich, hey, du bist mein Freund und da gehöre ich zusammen.
Ja, Harvey bleibt eben nicht bei jedem. Und da sind mir halt die beiden Unterschiede zwischen Elwood und Chumley halt mal nochmal deutlich klarer geworden. Vor allen Dingen, weil Harvey ja seine Wahl trifft. Denn Dr. Chumley sieht in Harvey quasi die Erfüllung seiner Wünsche, während Elwood Harvey um seiner selbst willen mag.
Genau, richtig. Völlig unterschiedliche Intentionen. Was mir auch aufgefallen ist, diese Akron-Szene, die findet in Dr. Chumleys Büro statt, was in unserem Theaterstück nicht dort hätte stattfinden können, weil dort ja Harvey nach wie vor noch drin ist. Mhm. Und genauso verlässt der Dr. Chumley ganz, ganz verklärt dann diese Diskussionsszene mit Elwood, wo es dann um Akron geht, wo man merkt, er sinniert gerade über die Chancen, die er mit Harvey hat, dann nach Akron zu gehen. Wie hast du denn diese Geschichte mit der Behandlung dann empfunden? Die ist auch völlig anders angelegt, weil Dr. Chumley da nicht mehr im Raum ist.
Ja, aber wird auch durch ein paar Kleinigkeiten auch ein bisschen abgeändert. Wir haben einen Dr. Sanderson, der Elwood behandeln will, weil er der felsenfesten Überzeugung ist, zumindest meiner Interpretation nach, dass Elwood danach immer noch derselbe ist, halt nur ohne diese Wahnvorstellung, einen unsichtbaren Hasen zu sehen. Wir haben aber eine Miss Kelly, die das in Frage stellt, mal kurzzeitig. Mhm. Sie ja dann auf Dr. Sanderson zugeht und hat zweifelt, ob das wirklich die richtige Möglichkeit ist.
Ja.
Sich dann aber halt doch
unterordnet
wieder. Während bei uns steht außer Diskussion, mein Dr. Sanderson ist der felsenfesten Überzeugung, ja, dieser Mann wird danach komplett gesund sein, A, weil der Hase weg ist und er selbst wird sich seiner gesellschaftlichen Pflichten wieder bewusst sein, er wird wieder Teil der Gesellschaft werden.
Ja, und noch ein Unterschied. Im Film ist es so, nach dieser Akron-Szene sagt Dr. Chumley, hier, ich habe Sanderson das Ganze übertragen und verschwindet wieder zurück in seinem Büro. Und das findet alles mit Sanderson statt, der wohlwollend wieder ganz der Mediziner sagt, hey, ich gebe dir diese Spritze und dann geht es dir besser, weil dann siehst du diesen Hasen nicht. Er selbst kann ja den Hasen nicht sehen. Bei uns.
Genau, er sieht nicht diese Veränderung, die mit den Menschen passiert, wie der Taxifahrer, der sie uns halt lang und breit erklärt.
Genau, und bei uns im Theaterstück ist es ja so, dass Dr. Chumley ganz bewusst Elwood dem Sanderson zuführt, weil er weiß, von ihm wird er die Spritze bekommen. Seine Diagnose ist ja, wir müssen ihm die Spritze geben. Und hier ist es ein ganz klarer Dr. Chumley-Move. Ich gebe ihm dem Sanderson, damit er die Spritze bekommt, damit Harvey er nicht mehr Harvey sehen kann. Und ich Harvey für mich habe. Harvey mein Wünscheerfüller, Harvey mein Genie in a Bottle. wir haben da einen ganz anderen Dr. Sanderson, einen ganz anderen Dr. Chumley, der viel durchtriebener ist, darin seine Wünsche umzusetzen, während der Film Dr. Chumley dann so drüber sinniert, was könnte ich für Chancen haben, und am Ende dann ganz höflich den Elwood fragt, ja, meinen Sie, könnte ich ihn mir mal ausleihen und so. Also das ist ein am Ende viel, viel sanfterer Chumley, als er das am Anfang war. Unser Chumley ist am Ende sehr durchtrieben. So, ich glaube, wir haben alles abgehandelt, was Film und Theater so unterscheidet.
Na sowas, da bist du ja. Ich habe dich schon in der ganzen Stadt gesucht. Oh, war es nicht zu kühl da draußen? Ja doch, ich bin auch dafür. Das wärmt uns wieder auf, nicht wahr? Ja doch, Charlie wäre mir recht. Fein. Hier.
Ach, Mr. Dowd. Mr. Dowd, nehmen Sie ihn nicht mit. Lassen Sie ihn doch bei mir.
Oh, Doktor, wenn Harvey es wünschen sollte, mache ich keine Schwierigkeiten. Das weiß er auch. Du musst sagen, ob du gern hier sein würdest. Nein, 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 doch, es ist mir vollkommen recht.
Bist du schon einmal in Akron gewesen? Akron.
Ja, wo ist denn Elwood? Elwood, wir warten auf dich.
Verzeihung, Vita.
Wir haben kein Taxi, das hat Jeffney genommen. Wir müssen bis zur Ecke gehen und auf den Bus warten. Komm, Elwood.
Gute Nacht, Mr. Schimmelplatzer.
Gute Nacht.
Ist etwas passiert? Nein? Ich dachte, du wolltest bei Dr. Chumley bleiben. Du willst nicht. Du, ich danke dir, Harvey. Ja, mir ist es auch lieber so.
Dann würde ich sagen, gehen wir langsam mal in die Verabschiedung. Schnell, rasant, so wie der Film, der ja nur schlappe 105 Minuten braucht im Vergleich zu unseren 2 Stunden 20 auf der Bühne.
Ja, da muss ich doch noch was loswerden. Das ist mir von Anfang an aufgefallen. Mehr. Die sprechen natürlich deutlich schneller, als man das auf einer Theaterbühne kann. Was einen ganz einfachen Hintergrund hat. Wenn wir das in unserem Theater Altes Hallenbad in dieser Sprechgeschwindigkeit machen würden, dann würden sich sämtliche Schallwellen spätestens im hinteren Bühnendrittel völlig überlagert haben und du bekommst überhaupt nichts mehr mit. Das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn du das unverstärkt machst. Und wir spielen halt nun mal ein unverstärktes Theater. Das heißt, wir müssen langsamer, getragener, akzentuierter sprechen. Das war schon ein sehr schneller Sprech. Und klar, Schnitte sind natürlich dann auch so eine Sache, die so ein Ding sehr, sehr beschleunigen.
Und man musste keine Kulissen umbauen.
Und man musste keine Kulissen umbauen, exakt. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir werden sicherlich nochmal 1-2 Folgen zu HW machen, so zum Abschluss. Und dann dürft ihr euch bereits freuen, was wir als nächstes spielen. Und wir werden das auch wieder mit einem Podcast begleiten.
Da werden wir noch ein paar kreative Ideen dazu austauschen, wie wir das angehen werden. Aber wir haben noch keine Leiche, also müssen wir noch nichts begraben.
Genau, richtig. Schaut gerne auf Instagram, Facebook, TikTok vorbei. Hinterlasst sehr, sehr gerne mal einen Kommentar, wenn ihr das Stück gesehen habt. Auch gerne eine Google-Rezension fürs Heldentheater zum Stück. Das leiten wir alles unserem Ensemble weiter. Die freuen sich riesig über euer Feedback, wenn es euch gefallen hat. Aber natürlich auch, wenn ihr Kritik habt, Dinge, die wir künftig besser machen können, dann auch gerne an podcast@heldentheater.de. Dann können wir auch hier ein bisschen vertiefen.
Und wer uns dabei hilft? Das Publikum. Denn das war heute wieder wundervoll.
Und traurig klingt der Schluss. Immer. Thank you.